Ein herzliches Willkommen auch meinerseits in diesem Gottesdienst in der besonderen Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde. Wir werden darüber noch hören. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser guter Gott, darum bitten wir dich jetzt, dass du für uns gegenwärtig bist. Und dass wir etwas verstehen und sehen können von deiner Liebe, Güte und Gnade. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Bibeltext für heute ist sehr kurz. Er steht im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, Vers 27. Und ich füge da noch zwei Verse, die etwas zuvor stehen, hinzu. Dort steht geschrieben: Ihr seid der Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und etwas zuvor hat Paulus geschrieben: Es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht auch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden, egal ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Ich möchte euch heute in eine Ausstellung entführen. In dieser Ausstellung, da sind Bilder zu sehen, Bilder von Gemeinde. Vielleicht hier und da auch Skulpturen oder plastische Modelle. Bilder von Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi nämlich. Darum trägt diese Ausstellung auch den Titel Bilder von Gemeinde, ein Panorama mit einigen ausgewählten Bildern. Der Eintritt ist übrigens kostenlos, oder nicht ganz, denn es kostet offene Augen und ein offenes Herz für das, was Gott uns, dir, hier und da beim Anschauen möglicherweise zu sagen hat. Ohne solch ein offenes Herz für Gott ist diese Ausstellung höchstens ein Museum. Interessant, ganz nett, vielleicht berührend, aber eben halt Vergangenheit. Nee, diese Ausstellung, die soll Fragen stellen und Impulse geben für jetzt, um darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Gemeinde für mich? Was will ich, was erwarte ich, wenn ich dabei bin? Wenn ich Gemeinde vielleicht genieße, wenn ich Gemeinde nutze und vielleicht auch, wenn ich den Ärger, die Konflikte, das Leiden auf mich nehme, das Gemeinde ja gelegentlich so mit sich bringt. Ihr kennt ja vielleicht alle diesen weisen Spruch, Gemeinde, das ist, wenn ich mich mit Problemen beschäftige, die ich nicht hätte, wenn es die Gemeinde nicht gäbe. Der ist sehr intelligent, dieser Spruch. Aber wenn das das Wesentliche wäre, dann wäre es von vornherein eine falsche Perspektive. Denn in dieser Ausstellung, da geht es primär um die Schönheit, die Schönheiten von Gemeinde. Diese Perspektive der Schönheit von Gemeinde, die geht so im Tagesgeschäft ja manchmal unter. Und das ist schlimm, denn Gemeinde ist der Leib Christi und darum äußerst kostbar, trotz ihrer Riefen, Dellen und Macken, die sie ja oft so hat. Und so steht es dann auch über dem Eingang, zu dieser Ausstellung Gemeinde, der Leib Christi. Nun haben wir lange genug vor dem Eingang gewartet und betreten diese, ja im wahrsten Sinne des Wortes, heilige Halle. Wir werden bei ein oder zwei Bildern etwas länger verweilen, bei anderen kürzer, wie das so ist, wenn man in eine Ausstellung geht. Und natürlich gibt es zunächst mal eine Erklärung, wie diese Ausstellung zustande gekommen ist. Ganz einfach, ich habe diese Bilder gesammelt. Auf Seminaren mit Gemeinden und Gruppen zum Thema Gemeinde, so mit der Frage, was bedeutet euch eigentlich Gemeinde? Welches Bild würdet ihr dafür wählen? Und dann könnt ihr das zeichnen, malen oder modellieren. Und dabei kam jeweils eine ganze Menge raus, mit viel Kreativität. Und diese Bilder habe ich sozusagen gesammelt, als eine Art geistlicher Kunstsammler. Und die wichtigsten und für mich interessantesten ausgewählt und möchte sie euch ein wenig vor Augen malen. Also willkommen in dieser Ausstellung mit einigen ausgewählten Exponaten. Das erste Bild, Familie, Gemeinde als Familie. Dieses Bild Gemeinde als Familie, das gehört zu den beliebtesten Bildern für Gemeinde und darum wird es auch hier das längste sein. Man sieht hier eine Familie, ein Familienfoto oder so. Gemeinde ist wie eine Familie. Eine Familie zu haben ist ja eigentlich was Tolles. Auch wenn es oft genug Ärger gibt und Schwierigkeiten, klar. Aber das Allerwichtigste, was diesem Bild zu entnehmen ist, das ist wohl, die Menschen dort signalisieren, wir gehören zusammen. Das Leben oder vielleicht besser ausgedrückt, Gott hat uns zusammengeführt und zusammengefügt. Und wie in einer menschlichen Familie auch, haben wir uns die Geschwister, die Brüder und Schwestern, wie wir uns ja oft gerne anreden, haben wir uns diese Brüder und Schwestern nicht selbst ausgesucht. Es handelt sich also nicht um einen ausgewählten Club von ausgewählten Freunden. Und das ist in der Gemeinderealität ja manchmal ärgerlich. Wir würden ja viel lieber mit Gleichgesinnten, gar auf dem gleichen Niveau, gemeinsam irgendwelchen schönen Hobbys frönen. Aber wenn wir das täten, dann wäre die Gemeinde ja schlichtweg nur ein Verein. Gemeinde als Familie ist aber etwas anderes. Auf unserem Bild hier ist eine Abendmahlszene zu sehen. Jemand hat mal gesagt, wir sind sozusagen blutsverwandt als Gemeinde. Das war um Himmels Willen natürlich nicht im Sinne einer rassistischen Blut- und Bodentheorie gemeint, sondern tatsächlich, wir sind durch das Blut Jesu Christi zusammengefügt zu einer Einheit. Das ist ein steiler Satz. Aber so beten wir das ja eigentlich jedes Mal und feiern es symbolisch beim Abendmahl. Vielleicht kann man es auch moderner ausdrücken, wir tragen dieselbe DNA in uns. Das ist ja bei Fanclubs, Schalke 04 oder Hannover 96, nicht ungewöhnlich, dass man sagt, wir haben hier diese Club-DNA. Vielleicht könnte man sagen, wir tragen sozusagen die DNA des Reiches Gottes, Jesu Christi, in uns. Und das hält uns zusammen und eigentlich nichts anderes. Diese Einheit als Familie Gottes, die hat ihre wunderschönen Konsequenzen. Wir haben das ja vorhin so etwas idealisierend in einem Lied gesungen, wie in einer menschlichen Familie, da herrscht in dieser geistlichen Familie gegenseitige Fürsorge und nahezu bedingungslose Unterstützung im Idealfall. Und immer eine tiefe Liebe. Sogar eine Liebe, und das finde ich wichtig, eine Liebe auf Vorschuss, die nicht erstmal darauf wartet, dass der andere mir was Gutes tut und dann habe ich ihn auch ein bisschen lieb, sondern genau umgekehrt. Ich zeige meine geschwisterliche Liebe auch dann, wenn der andere nicht so ist, wie ich ihn gerade gerne hätte. Und das ist nicht ganz so einfach. Nun gut, auf unserem Bild, Da sind ganz verschiedene Menschen zu sehen, die verschiedene Rollen haben. Wie in einer menschlichen Familie, so ist das auch in der Gemeindefamilie. Im Kern sind es alles gleichberechtigte und gleich wertvolle Geschwister, aber es gibt eben unterschiedliche Rollen. Da gibt es zum Beispiel die Väter und Mütter im Glauben, die ihre Erfahrungen und ihr Glaubenswissen weitergeben und die, und das ist religionspädagogisch auch ganz wichtig, Vorbilder sind für andere und Orientierung geben können. Und da gibt es dann auch die geistlichen Großeltern, die aus ihrem reichen Schatz an weisen Lebenserfahrungen und auch an Gotteserfahrungen erzählen können. Und da gibt es auch die Pflegebedürftigen, die eine besondere Zuwendung brauchen. Und ganz unvermeidlich, da sind auch die Familienmitglieder, die in Krisen stecken. Es gibt ja auch sowas wie geistliche, pubertäre oder adoleszente Krisen. Leute, die dann Begleitung brauchen. Und auch die schwierigen Verwandten, die sind da zu sehen, die, die sich abkapseln, die, die Ärger machen, die ein Stachel im Fleisch der Gemeinde sind. Und gelegentlich reist ja auch jemand aus und geht auf Abwege. Aber Jesus hat das ja in diesem schönen Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben. Auch sie bleiben von Gott geliebte Familienmitglieder und dürfen jederzeit wieder zurückkommen und dabei sein und wieder mitmachen. Ja, und es gibt in dieser Gemeindefamilie auch die Schattenseiten, Zank und Streit unter Geschwistern, Neid und Missgunst, wenn nämlich die einen fürs Familieneinkommen und das Funktionieren sich abrackern und andere dann die Füße hochlegen und das genießen, was die Engagierten und Fleißigen so auf den geistlichen Tisch bringen und die dann auch noch am Ende kräftig rummeckern, wenn es ihnen nicht schmeckt. Ist so. Es gibt sogar Erbstreitigkeiten und Machtspiele. Wer hat eigentlich das Zugriffsrecht und das Bestimmungsrecht darüber, wie es in dieser Gemeindefamilie zugehen soll und laufen soll? Wer zieht die Fäden? Und welche theologische Himmelsrichtung bewahrt eigentlich das Erbe der Väter am besten? Eine Menge Fragen. Aber entscheidend sind für mich zwei Impulse, die ich von diesem Bild Gemeinde als Familie mitnehme. Wir gehören zusammen, weil Christus uns zusammengefügt hat. Das ist das Erste. Und das geht nur, wenn wir diese geschwisterliche Liebe, von der die Bibel erzählt, zumindest einüben. Und es ist ganz wichtig, das ist das Zweite, dass jeder seine und ihre Rolle in diesem Familienensemble findet und diese Rolle auch ausfüllt, eben als Vater im Glauben, als Bruder oder Schwester, die sich um Geschwister kümmern. Und schmackhafte geistliche Menüs kochen. Es ist wichtig, dass jeder seine und ihre Rolle in diesem Familienensemble ausfüllt. Nun gut, nach dieser ausführlichen Bildbetrachtung gehen wir weiter zum nächsten Bild. Gemeinde als Tankstelle. So beschreiben es viele. Gemeinde ist für mich wie eine Tankstelle. Hier kann ich so im vielfältigen Getriebe meines Lebensverkehrs mal eine Pause machen und vor allem hier kann ich auftanken, wenn mein geistlicher und menschlicher Tank zur Neige geht oder heute im Zeitalter der E-Autos, wenn mein Akku leer ist. Am Sonntag im Gottesdienst, im Hauskreis oder im Gebetskreis oder wo auch immer, hier kann ich auftanken. Manche müssen oder wollen nur einmal die Woche oder auch nur alle 4 Wochen zum göttlichen Tanken kommen, zum geistlichen Auftanken und das ist auch okay so. Das Dumme ist nur, dass wir es oft dann nicht merken, dass wir dann geistlich schon lange auf Reserve und im roten Bereich fahren oder dass der Akku leer ist und wir wundern uns dann, wenn wir glaubensmäßig auf der Strecke liegen bleiben. Auf diesem Bild ist noch mehr zu entdecken. Die Autowaschanlage nämlich bei dieser Tankstelle. Es geht vielleicht auch ohne, aber eine regelmäßige Reinigung tut gut, wenn das Lebensauto nicht völlig verdrecken soll. Wir nennen solch eine Reinigung dann zum Beispiel Beichte. Ich komme zu Gott und überlasse ihm den Dreck meines Lebens und erfahre dann auch, wie gut das tun kann, Vergebung zu spüren. Diese ganz alte Rede, dass Jesus unsere Sünden abwäscht, die wir eigentlich sonst normalerweise nicht mehr gebrauchen, die hat für mich da nochmal eine Bildbedeutung bekommen. Und diese Tankstelle, die wir da sehen, das ist eine Tankstelle alten Schlages. Hier gibt es noch Hilfe bei kleinen Pannen und Reparaturen. Ja, und auch das kann eine Tankstelle namens Gemeinde bieten, dass da Menschen sind, die mir helfen, wenn ich ein Problem in meinem Lebensgetriebe habe. Das dritte Bild, Denkstelle. Für manche ist das nächste Bild das Wichtigste, was Gemeinde für sie ausmacht. Man sieht da Leute, die im Kreis sitzen und Tee, Kaffee oder auch Rotwein trinken und die nachdenken, diskutieren, zuhören. Neben denen, die da sitzen, ist übrigens ein kleiner Bohrturm zu sehen. Da komme ich gleich zu. Gemeinde ist eine Denkstelle. Ein Ort, wo man über Glauben und Gott und die Welt nachdenken kann und ganz offen reden und diskutieren kann. So sollte es zumindest sein. Offen, das heißt, ohne gleich in eine Schublade, egal ob links oder rechts, konservativ oder liberal oder wie da die plakativen Etikettierungen so heißen, egal, ohne gleich in solch eine Schublade gesteckt zu werden und verurteilt zu werden oder ohne jemand anders in solch eine Schublade zu stecken. Ein Ort, wo man nichts Vorgefertigtes nachkauen muss, sondern wo man selber denken lernt, wo man seinen Glauben authentisch entwickeln kann, altersgemäß, lebensgemäß, für Jugendliche eine ganz besonders wichtige Sache, Glauben lebensgemäß entwickeln zu dürfen. Und eine Denkstelle, wo man dann lernen kann, Rechenschaft von seinem Glauben abzugeben, wie das so schön in der Heiligen Schrift heißt. Rechenschaft auch denen gegenüber, die von Gott wenig wissen und mit Glauben wenig anfangen können. Wo man also lernen kann, ehrliche, substanzielle, missionarische Gespräche zu führen. Ja, und der Bohrturm. In der Tat, wenn Gemeinde solch eine Denkstelle ist, dann darf man da auch gelegentlich in die Tiefe bohren und tiefe Fragen haben und muss nicht oberflächlich bleiben. Das lohnt sich. Wir gehen weiter zum nächsten Bild. Da ist eine Opernbühne zu sehen. Das ist eine total spannende Facette. Eine Opernbühne. Gemeinde ist für mich wie eine Opernbühne, hat mal jemand gesagt. Auf dieser Bühne, da sieht oberflächlich alles ganz schick aus. Jeder ist prächtig herausgeputzt, alle spielen perfekt ihre Rolle und sie singen alle wunderbar und locken damit auch Gäste an, die das Ganze dann klasse finden und am liebsten mitmachen würden. Und das ist ja auch klasse, wenn eine Gemeinde sich so herausputzt und ihre attraktiven Seiten zeigt. Dummerweise gibt es in jeder Oper auch noch die Unterbühne unter den Brettern, auf denen sich das Ganze abspielt, auf denen sich das schöne und glanzvolle Leben, das sichtbare Gemeindeleben abspielt. Und diese Unterbühne, die hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Das ist nämlich die Asservatenkammer und hier liegen die alten Kostüme und Requisiten und Reliquien und die alten Drehbücher und manchmal auch die alten Leichen. Übertragen, hier liegen alte Geschichten, besonders alte Konflikte, alte Verletzungen, Ärger, Streit, bis hin zu Zorn und Hass, also meist negativen Dinge. Die guten Erinnerungen, die hängen dann meistens im Foyer zum Anschauen. Aber hier unten, da liegen die anderen Sachen. Und nochmal dummerweise, diese Dinge, die sind nicht vergangen und wirkungslos, denn es gibt auf jeder Opernbühne einen Aufzug von dieser Unterbühne nach oben. Und manchmal, gelegentlich, da transportiert dieser Aufzug plötzlich und überraschend etwas von unten nach oben und beeinflusst das, was da auf der Bühne geschieht, auf eine hintergründige und perfide Weise und wirkt dann zerstörerisch. Und jetzt kommt es darauf an, wie man als Gemeinde mit diesen alten und destruktiven Geschichten, mit den Leichen im Keller, umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch kennt. Die unheimliche Macht, die oft solche, oft sehr lebendigen Leichen im Keller haben, die kann nur gebrochen werden dann, wenn man dieses schöne alte Lied in die Tat umsetzt: Macht Platz, räumt auf. Gott will neu beginnen. Denn ohne die Heilung, die Heilsamkeit Gottes, da geht es nicht, wenn die schöne Aufführung oben nicht zerstört werden soll. Wir gehen weiter zu einem anderen Bild. Trainingslager. Das Bild ist eigentlich regelmäßig aktuell, wenn die deutsche Nationalmannschaft oder mein Lieblingsverein Hannover 96 im Trainingslager ist. Gemeinde als Trainingslager, in der Praxisrealität, da ist dieses Bild nicht immer beliebt. Das sieht nämlich nach Anstrengung aus und das ist es auch, anstrengend. Zwar gibt es dann immer wieder mal Jüngerschaftskurse und Bildungs- und Trainingsangebote für Mitarbeitende, meist im Jugendbereich, aber das bleibt ja in der Regel ganz punktuell. Dabei stammt dieses Bild Trainingslager eigentlich von Jesus selbst. Die 3 Jahre, die Jesus mit seinen 12 Edeljüngern und darüber hinaus ja noch mit einer Menge anderer Jüngerinnen und Jünger verbracht hat, das war ja im Wesentlichen so eine Art Wandertrainingslager fürs Reich Gottes. Eine Ausbildung, um Jünger und Jüngerin sein zu können und das Evangelium verkünden zu können, wo man sich fit gemacht hat, wo die Jünger fit gemacht worden sind für die Arbeit am Reich Gottes. Vielleicht brauchen wir diesen Impuls, dass Gemeinde eben auch ein Trainings- und Ausbildungszentrum ist für das Reich Gottes besonders. Denn wir erleben ja oft genau das Gegenteil. Das vorletzte Bild, Gemeinde als geistliches Wellnesshotel. Dieses Bild, das malt ungefähr das Gegenteil von dem Trainingslager vor Augen. Zu sehen ist ja ein Hotel, das mit Wellness und Verwöhnen wirbt. In diesem Fall mit geistlicher und religiöser Wellness und menschlicher Verwöhnung. Und wer seinen Obolus, also seinen Beitrag bezahlt hat und sich auf den Weg gemacht hat, Klammer auf, um 10 Uhr morgens in aller Herrgottsfrühe oder um 20 Uhr, wenn eigentlich Fußball läuft, wer sich also auf den Weg gemacht hat, der hat dann auch das Recht, dass er was dafür bekommt und verwöhnt zu werden. Und das ist auch okay. Wer zu Gott kommt, wer sich in einer Gruppe, einer Gemeinschaft mit anderen Christen und Christinnen trifft, der darf mit Recht erwarten, dass ihm hier auch Gutes und Heilvolles widerfährt. Die heilsame Nähe Gottes, die wohltuende Gemeinschaft. Klar, das gehört dazu und das ist ganz wichtig. Ausrufezeichen. Aber das hat natürlich auch seine Tücken. Wer nur auf die geistlichen Sahnehäubchen aus ist und also religiös absahnen will und wer nur auf erhebenden Lobpreis und fromme Ekstase zielt und wer nur auf das Wohlfühlprogramm einer netten Gemeinschaft aus ist, der oder die degradiert Gott zum obersten Wellnessbeauftragten der Kirche oder degradiert Jesus Christus zum Oberkellner eines geistlichen Zwei-Sterne-Restaurants. und die Gemeinde zu einer gelegentlichen Verwöhngemeinschaft Gleichgesinnter. Und dann ist die Enttäuschung natürlich vorprogrammiert. Und auch die inzwischen in vielen Kirchen und Gemeinden zunehmende Reaktion, wenn es mir nicht passt, wenn es mir nicht schmeckt, dann wechsle ich halt das Hotel. Dem Reich Gottes entspricht das allerdings nicht. Jesus Christus hat zwar die Fülle des Lebens verheißen, aber kein religiöses Schlaraffenland. Und Nachfolge spielt sich nicht im Wellnessbereich ab, sondern im Arbeitsraum, in der Experimentierküche, in der Werkstatt, in der Gartenpflege, im Dienst. Das letzte Bild auf unserer kleinen Reise durch diese Ausstellung ist überschrieben: ein Raum, Gemeinde, ein Raum, wo man Gott begegnet und wo Menschen sich entfalten können. Dieser Raum ist einfach ein leerer Raum, aber ein Satz steht dort. Nämlich der Satz: Gemeinde, das ist ein Raum, wo man Gott begegnen kann und wo Menschen sich entfalten dürfen. Ja, davon träume ich, das wünsche ich mir. Und das erlebe ich auch, manchmal oft, manchmal hier und da, dass Gemeinde solch einen Raum bietet, wo Gott in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit und Heiligkeit erlebt werden kann, wo ich ihm begegnen kann, auf ganz verschiedene Arten, und wo ich Christus, seinem Leben, Sterben und Auferstehen nachspüren kann und wo der Heilige Geist wirkt und lebendig ist. Und dass in diesem Raum Menschen sich mit ihrem Leben und frei und ungezwungen entfalten können und dann heiles Leben finden. Unser Rundgang ist beendet. Es gäbe noch mehr Bilder, aber das wäre dann zu viel. Unser Rundgang für heute ist beendet. Alle Bilder sagen mir etwas Wichtiges über Gemeinde und keines dieser Bilder sagt alles. Es sind ja nur Facetten, die sich überhaupt nicht ausschließen. Und für die meisten sind dann die eine oder die andere oder zwei dieser Facetten gerade im Lebenslauf besonders wichtig oder prägend und manche andere nicht. Entscheidend ist nur das eine. Wir können es beim Verlassen dieser Bildergalerie noch einmal lesen, zum Ausgang. Die Gemeinde, sie ist der Leib Christi. Er ist das Zentrum, das uns und all das, was da zu sehen ist, verbindet. Und er ruft uns und bewegt uns zu einer Dienstgemeinschaft und Lebensgemeinschaft, zu der jeder und jede das beiträgt, was er oder sie kann und wozu der Geist Gottes uns begabt hat. Und er beruft uns zu einer Erzählgemeinschaft, die von Jesus Christus, von seinem Kreuz, seiner Auferstehung und vom Reich Gottes erzählt. Das ist vielleicht unser Hauptjob, eine solche Erzählgemeinschaft zu sein. Das ist vielleicht das schönste und zutreffendste aller Bilder von Gemeinde. Wir sind der Leib Christi, der heilige Leib Christi, trotz aller Runzeln und darum eigentlich wunderbar. Amen.